Ich begrüße Sie zu unserer neuen Reihenfolge von Midrash Shiurim. Im letzten Halbjahr haben wir uns die Gestalt von Abraham, man kann sagen die psychologische Gestalt von Abraham, im Midrash, wie das im Midrash geschildert wird, angeschaut und versucht zu sehen, wie der Midrash auch Abraham auf diese Art und Weise einerseits darstellt und andererseits es zurückfindet im Text der Torah. Wie der Midrash sich also Abraham manchmal vorgestellt hat, das nicht unmittelbar frappant ist, wenn man den Text liest. Und das Gleiche wollen wir jetzt mit Moshe tun.
Frappant,
das ist, kommt nicht so, wenn man den Text liest, also die Beschreibung im ersten Buch Moshe von den unterschiedlichen Persönlichkeiten und sogar von Abraham, der ja eine sehr wichtige Rolle spielt, ist eher eingeschränkt. So viel Material gibt es nicht über ihn, ein paar Kapitel. Und deshalb, wenn man es liest, muss man lernen, zwischen den Zeilen zu lesen, weil sonst fehlt uns sehr viel Information. Und der Text gibt uns Informationen zwischen den Zeilen. Man muss ihn nur sehr andächtig lesen. Heute wollen wir anfangen mit der gleichen Methode, um über Moshe zu sprechen. Und dafür lesen wir, als Material, mit welchem wir arbeiten, lesen wir aus dem frühen Leben von Moshe, wie es analysiert und beschrieben ist im Midrash Rabbah zum zweiten Buch Moshe. Und es fängt an im ersten Kapitel, 26. Absatz im Midrash Rabbah. Achtung, das sind nicht die gleichen Kapitel wie in der Torah. Das heißt, wenn ich hier sage, erste Kapitel, 26. Absatz, suchen Sie nicht erste Kapitel im Chumash, 26. Vers, weil die haben miteinander wenig zu tun. Gut, in der Torah, nach der Geschichte der Geburt Moshe und wie er von seiner Mutter in einem Korb am Ufer des Nils hinterlassen wurde, gefunden wurde von der Tochter Pharaos und wie er dazu kam, dann doch von seiner Mutter gestillt zu werden und schließlich bei der Tochter des Pharaos zurückzukommen, um dort aufzuwachsen, lesen wir anschließend nach dieser Geschichte in der Torah, Moshe ist dann groß geworden, so gut zu sagen, wie wir haben keine oder wenig Informationen zwischen dem Stillen, zwischen dem letzten Tag, an dem er gestillt wurde, und seinem Erwachsenwerden. Das ist in der Torah, wird das in einem Wort fast übersprungen, Vayigdal Hayeled, das Kind ist groß geworden. Das heißt aber nicht, dass diese Zeit unbedeutend war. Wir stellen uns natürlich die Frage, was ist so geschehen in jener Zeit? Und gleich wie wenn wir die Gestalt von Abraham analysiert haben, möchte ich auch hier sagen, nicht jede Geschichte, oder mindestens das ist die Leseart, die ich vorschlage, nicht jede Geschichte, die im Midrash vorkommt, ist da als historisches Faktum. Der Midrash will nicht nur Geschichte erzählen. Manchmal verwendet der Midrash Geschichten, um tiefe Gedanken zu vermitteln. Und unsere Aufgabe besteht darin, manchmal herauszufinden, festzustellen, ob eine Geschichte die Geschichte ist oder eine Geschichte, die eben eine profunde philosophische Gedanke vermitteln vermag. Und dann wollen wir natürlich herausfinden, was ist eigentlich diese Gedanke. Ich lese jetzt. Vayigdal Hayeled, das ist das Zitat aus der Torah, und das Kind, der Bube, ist groß geworden, erklärt der Midrash, was ist hier geschehen. Erstens war er bei seiner Mutter. Wie lange ist er bei der Mutter geblieben? Die Mutter hatte ihren Status als Mutter aufgegeben. Ja, sie war plötzlich eine Amme. Wie lange ist er bei seiner Amme, seiner Mutter, geblieben? Esrim v'arba'a chodesh, 24 Monate, henikathu, hat seine Mutter ihn gestillt.
Und davon haben wir dieses in Shulchan Aruch, dass die Frauen sollen die Kinder 24 Monate stillen?
So nicht schlecht, aber eher umgekehrt. Das heißt, it's a given. Es ist eine bekannte Sache in jener Zeit, dass eine Frau circa 24 Monaten stillt. Ja. Heute haben wir Pulvermilch für Babys und kann eine Frau entscheiden, überhaupt nicht zu stillen oder nach 3 Wochen oder 3 Monate oder was nur sonst, 6 Monate aufhören zu stillen. Einst war das ein Todesurteil für das Kind. Und heute haben wir Mixer, um zu sorgen, dass alles püriert werden kann. Und so können wir auch eine ganze Palette an zusätzlichen Nahrungsmitteln für Kinder zur Verfügung stellen. Und alles ist in Ordnung. Und eins war das nicht so ganz, ganz genau gleich. Und man hat deshalb länger gestillt. Und 24 Monate ist so eine vernünftige Zeit. Nach 24 Monaten kann das Kind schon sicher, das heißt nicht, dass sie 24 Monate nichts gegessen haben, ja, wie auch heute. Mit 4 bis 6 Monate fängt man an, etwas Zusätzliches, Festes aufzunehmen. Aber man nimmt noch sehr, sehr viel Milch und langsam geht die Milch, geht der Milchkonsum nach unten und geht Konsum von anderen Nahrungsmitteln nach oben. Also da hat sich im Wesentlichen nicht viel geändert, nur dass wir heute
andere Sachen
zusätzliche Produkte haben, die das Stillen ersetzen können. Hier ist aber der Punkt des Midrash, um zu bemerken, dass ja, wir haben es noch nicht einmal gelesen, ich habe nur gesagt 24 Monate, dass es gibt ja eine Geschichte vom jungen Moshe. Ja, 24 Monate hat er gestillt und dann plötzlich ist er groß. Was ist inzwischen geschehen? Das ist eigentlich die Frage des Midrash. Ob der Midrash damit die Geschichte erzählen möchte.
Das ist Talmud, oder?
Das ist Midrash. Die Geschichte erzählen möchte. Oder ob der Midrash hier eine Geschichte vorschlagen möchte, eine Art Spekulation in Bezug auf Moshe, die uns etwas anderes vermitteln soll, das werden wir sehen. Wir werden spekulieren dazu, wir können nicht 100% sicher sein, aber ich fange damit an, der Midrash stellt die Frage, was ist während der Jugend Moshe geschehen? Also, 24 Monate hat seine Mutter ihn gestillt. Und was ist dann geschehen?
Ja, wurde erzogen wie ein Ägypter,
ein Prinz. Du gehst Kilometer weiter. Ich frage nochmals. Sie hat ihn gestillt. Nein, ganz ernst. Sie hat ihn gestillt und dann
hat er übergeben.
Eben. Ich nehme mal einen Chumash bei der Hand. Entschuldigung, ich nehme einen Chumash bei der Hand. Wir können dir das genaue Zitat.
Er wurde übergeben.
Nee, er wurde zu den Tochter von Pharao dann.
Nein, er ist da geblieben und die Mutter ist zu ihm gekommen.
Also, was? Ja. Nein. Lesen
das kenne ich. Ist falsch. Es war Fabiana.
Eine Sekunde. Lesen wir, wir müssen jetzt nicht über unsere Vorstellungen sprechen, sondern über den Text, weil wir versuchen, den Text zu analysieren. Wenn wir anfangen mit unseren Vorstellungen, können wir hervorragende eigene Midrashim schreiben, aber dann verstehen wir noch immer nicht den Midrash, den wir hier vor den Augen haben. Also, schauen wir jetzt im zweiten Kapitel des zweiten Buch Moshe. Ja, zweiter Kapitel des zweiten Buch Moshe, 9. Vers. Wir sind noch in der Geschichte der Rettung von Moshe.
Statt Seite zu sagen, wird leichter.
Ja. 9. und 10. Vers.
Ich bin noch nicht.
Seite 3 ist das, im zweiten Buch Moshe, Seite 3.
Genau,
okay. Vatomer labat paro, nachdem, dass die Schwester Moshe so unschuldigerweise, zufälligerweise in der Nähe ist ein kleines Mädchen und mit der Tochter des mächtigen Pharaos spricht. Zufälligerweise hat sie eine Ahnung, wo man eine Amme finden kann. Das ist doch großartig. Das heißt, eigentlich ist die ganze Geschichte ein bisschen durchsichtig. Die Tochter des Pharaos hat sicher eine Ahnung, sich geahnt, wer das Mädchen sein konnte und wer die Amme ist. Aber schauen wir mal hier. Das Mädchen sagt: Soll ich dir, oh erhabene Prinzessin, soll ich dir eine Amme bringen? finden und sagt sie ja. Und dann hat das Mädchen die Mutter des Kindes gebracht als Amme. Und jetzt spricht die im 9. Vers, jetzt spricht die Tochter des Pharaos mit der Mutter, die hier als Amme sich darstellt. Vatomer la bat paro, und die Tochter des Pharaos sagt, helichi et hayeled hazeh, führe hin dieses Kind, veheinikihuli, und du sollst ihn für mich stillen, va'ani eteinet zechareich, und ich werde deinen Lohn zahlen, vatikacha isha hayeled, die Frau hat das Kind genommen, vatenikehu, und sie hat ihn gestillt. Jetzt will ich wissen, hat sie ihn im Palast gestillt?
Ja.
Nein, das heißt, sie nehme das Kind.
Ah.
Ja, gut.
Welche Verse liest du?
Neunter Vers. Jetzt kommen wir zum 10. Vers. Vaigdal hayeled, und das Kind wurde groß. Vativieu levat paro, und sie hat es zurückgebracht. Sie hat es gebracht zur Tochter des Pharaos. Vaihila leven, und er wurde für ihr ein Kind, ein Sohn. Vatigrashmo Moshe, und sie hat ihn Moshe genannt. Vatomer, und hat dazu gesagt, Kim min hamayim meshitiu, denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ja? Aus dem, ja.
Weil normalerweise die Amma kommt immer zu den Kindern, nicht um.
Ja, aber die Prinzessin hatte noch zu wenig Zeit dafür. Ich weiß nicht, das okay, ist wie es geschehen ist. Ja. 101 Gründe. Es geht hier jetzt nicht darum.
Okay.
Sondern das Problem ist deutlich, die Amme hatte als Aufgabe nur das Kind zu stillen.
Ja.
Aber dann bringt sie das Kind, das heißt, Vaigdal Hayeled, und das Kind wurde groß. Wie groß kann es geworden sein? 2 Jahre alt?
2 Jahre, 24 Monate gestillt.
Ja, gesprochen. Ist nicht gewaltig groß.
Und dann ist zwei Jahre.
Der Midrash spürt hier eine Spannung im biblischen Text. Esrim war Ba'achode, Shenikatu, 24 Monate hat die Mutter ihn gestillt. Va'ata Omer, und du sagst, Va'igdala Yelet, und der Jungen wurde groß. Er ist doch noch gar nicht groß. Er ist ein bisschen größer geworden. Er ist noch immer ein Baby.
Ja.
Ella, sondern, sagt der Midrash, Shehaya gadel shelo kederech kol haaretz. Er ist gewachsen, nicht normal gewachsen. Er ist schneller gewachsen, er ist groß geworden. Muss man den Text so interpretieren? Stimmt es, dass Vaigdal bedeutet, dass das Kind erwachsen wurde? Was heißt Vaigdal in Hebräisch? Vaigdal heißt, er ist größer geworden, er ist gewachsen. Eigentlich sind wir nicht gezwungen, wenn wir sagen, das Kind wächst, wollen wir noch nicht damit deshalb unmittelbar sagen, es ist schon erwachsen. Es wächst. Das gleiche mit dem Verb Vaigdal. Der Midrash stellt hier eine Frage, die eigentlich nicht so schrecklich störend wirkt. Ja, es heißt, Vaigdal Hayeled, das Kind wurde groß. Wie groß? Ein Kind. Einst war es ein Säugling und jetzt ist es ein Kind, das rundläuft.
Ja.
Aber der Midrash stellt die Frage, das heißt, der Midrash hätte die Frage gar nicht stellen müssen, denn es gibt keine richtige Spannung im biblischen Text. Der Midrash will eine Spannung im biblischen Text sehen, nach meiner Meinung, nicht weil es diese Spannung gibt, sondern um uns einen Gedanke zu vermitteln. So denke ich. Das ist meine eigene Interpretation des Midrash. Ich glaube, der Midrash will uns hier sagen, dass Moshe Rabbeinu früh reif war, sich früh entwickelt hat und ganz groß wurde. Das gehört zu einer Reihe von Lehren, von Lehren im Midrash, die darauf hinzeigen, dass Moshe eine besondere Person war. Hier haben wir einen Zugang zur Gestalt von Moshe. Moshe bereits als Kind, der im Palast des Pharaos aufwächst, als Kind ist er schon besonders. Er ist nicht einfach, er ist nicht wie alle anderen Kinder. Das finden wir auch übrigens in einer Bemerkung von Rashi, die selber also aus dem Midrash kommt, auf dem Midrash basiert. Als Moshe geboren ist, hat seine Mutter gesehen, ki tov hu, dass er gut ist. Was heißt, dass er gut ist? Jede Mutter denkt, dass ihr Sohn gut ist. Sagt Rashi etwas Interessantes. Das Zimmer ist mit Licht gefüllt worden, wenn Moshe geboren ist. Das ist eine komische Sache. Ganz merkwürdig. Ein Kind ist geboren, man braucht keine Glühbirne mehr. Das Kind kann man in mitten aufstellen und danach lesen. Das ist das, was Rashi sagen will, dass Moshe Rabbeinu eine Glühbirne war. Na, heute darf man nicht mehr Glühbirne sagen, man muss diese Neonbirnen erwähnen, ja. Aber Hauptsache, ich glaube nicht, dass das der wichtigste Punkt des Midrash ist. Stattdem glaube ich, dass der Midrash eigentlich vermitteln will, dass Moshe Rabbeinu bereits speziell geboren wurde.
Ja, das wollte er sagen.
Ja, das ist, was hier
gesagt wird. So speziell, dass er nicht richtig reden kann, ja. Er war erstattet.
Das ist ein Thema, das wir später anschauen. Das schauen wir uns später an. Das ist interessant. Wer kommt noch dazu? Es wird sogar eine Rolle spielen in dem Stück heute. Also mit ein bisschen Geduld kommen wir voran. Gut, das ist diese Aussage des Midrash. Was ist next? Dann bringt die Mutter das Kind zur Tochter des Pharaos. Sie brachte es der Tochter des Pharaos. Die Tochter des Pharaos hat ihn menasheket geküsst, neshika, umhabeket und ihn umarmt, und hibuk, umhabevet im Allgemeinen, sie hat ihn hochgeschätzt und geliebt, keilubna, so gut wie es ihr Sohn war. Sie hat ihn total akzeptiert wie einen leiblichen Sohn. Sie hat ihn nie aus dem Palast, aus dem königlichen Palast rausgelassen. Der ist privilegiert aufgewachsen, als ob er ebenfalls Kronprinz wäre. War er nicht, aber als ob. Und le fische, ja, ja, fe. Weil er ein sehr schöner Bub war. Hakol mit Avim Lirotto, alle Leute wollten ihn sehen. Und Mishe Haya Ro'ehu Lohaya Ma'avir Atzmo Me'alav. Der ihn sah, der konnte seine Augen nicht mehr abwenden von dem Moshe. So schön und prächtig war er. Damit sagt der Midrash zwei Dinge. Erstens, weitere Bestätigung. Moshe war sehr besonders. Er war körperlich besonders, er war sozial besonders, er ist aufgewachsen besonders. Von der Geburt an und durchgehend ist er besonders. Und so eine Besonderheit, nicht eine Behinderung, ein Gebrech, sondern etwas, das es gelingt ihm, Liebe und Gnade in den Augen von allen zu erwecken. Was ist der nächste Schritt? Okay, die Mutter hat ihn geliebt und er ist schön aufgewachsen und die Stiefmutter hat ihn geliebt. Wen haben wir noch nicht erwähnt?
Der Bruder, der Pharao.
Nicht der Bruder, sondern der Vater.
Der Vater und der Bruder, er hat einen Bruder. Ne?
Aber er ist noch nicht vom Bruder. Vater. Ja? Das ist jetzt das Thema. Sie ist die Tochter des Pharaos. Die Frage ist, was denkt der Pharao von dieser ganzen Geschichte? Sagt der Midrash, Vaya Paro Menashko Umchabko. Auch der Pharao hat ihn geküsst und umarmt. Und was tut der Moshe? Er sitzt auf dem Schoß des Pharaos. Ein Kind? Was tut ein Kind? Das kann man auf der Aufnahme nicht sehen, aber er geht mit seinen Händen überall, ja? Er probiert das zu nehmen und jenes, denn ein kleines Kind, der ist 24 Monate. 24 Monate, 25, 26, 3 Jahre, 4 Jahre, dann tut er mit allem ein Spielen. Und er nimmt die Krone vom Haupt des Pharaos und Messimo al Rosho und tut es auf seinem Kopf, auf seinem Haupt.
Siehst du? Ja, wusste, dass er ein König war. Ist eine Heilige.
Kemo she'atid lasot lo kushaya gadol. Wie der Moshe später tun wird, wenn er groß sein wird. Moshe hat den Pharao einigermaßen abgesetzt. Er hat ihn nicht abgesetzt. Moshe ist nicht Pharao geworden, aber von seiner Macht, von seiner Alleinherrschaft, von seiner absoluten Macht hat er ihn abgesetzt.
In Gottes Namen.
Ja, und das heißt, der Midrash schildert ihn also eine Situation, wo der Pharao sich anfängt zu ahnen, was kommen wird. Er weiß doch nicht, aber es gibt hier eine Spannung im Haus. Das ist auch sehr interessant. Überlegen wir uns auch. Eines Tages kommt die Tochter ist hingegangen am Morgen und schwanger war sie nicht. Sie ging sich baden und kommt zurück. Sie hat ein Kind geboren. Was ist dir geschehen? Ja? Von wo ist das Kind gekommen? Aus dem hohlen Bauch? Ich weiß nicht. Ja? Was musste der Pharao sich vorstellen? Sie hat ein Kind geklaut. Ich weiß nicht, was der Pharao sich vorstellen konnte.
Aber sie hat in dieser Zeit ein Kind. Und warum es nicht erwähnt? So wie ich von Geschichte weiß, er hatte derzeit einen Bruder. Deswegen war er immer zusammen, der Sohn vom Pharao mit Moses.
Wir wissen nicht. Steht hier nicht. Ja. Steht hier nicht.
Aber in die Geschichte schon.
Wo?
Warum weiß ich das von Geschichte?
Ich habe das auch irgendwo gesehen, aber ich erzähle es noch nicht. Okay. Halten wir das für später.
So,
wir werden noch Spaß haben.
Wir
werden damit noch Spaß haben. Aber nein, jetzt will ich den Midrash weiterlesen.
Okay.
Gut, also wir sprechen nicht von einem Bruder. Es gibt Pharao oder Vater. Und der ahnt hier etwa, nicht der ahnt, aber er bekommt so Zeichen.
Ja.
Und der Midrash schlägt jetzt eine Brücke und macht einen Vergleich. Wechen HaKadosh Baruch Hu Amar Lechiram. Und so auch hat der Heilige gepriesen sei er, dem Chiram gesagt. Ja, was ist das mit dem Chiram?
Was ist das?
Ich stelle die Frage, ich soll es erklären. Okay, warten wir noch. So sagt Gott dem Chiram im Buch Jechezkel, ich werde von dir aus Feuer herausbringen. Das haben wir in der Prophezeiung von Ezekiel. Wer ist der Prophet?
Ezekiel.
Ja, der Prophet Ezekiel.
Weil manchmal, ich weiß es nicht, ob es die gleiche.
Darum übersetze ich immer, dass man das weiß in Hebräisch und auch in der Umgangssprache. Der Prophet Ezekiel, der lebte nach der Zerstörung des ersten Tempels vor der Wiederaufbau des zweiten. Eigentlich lebte er zur Zeit der Zerstörung und er hat prophezeit. Er ist einzigartig unter allen Propheten, weil die Propheten alle eigentlich oder fast alle in Israel lebten und in Israel prophezeiten. Der Jechezkel, der Ezekiel, der war nicht in Israel, der war in Babylonien, in Mesopotamien. Und er soll etwas prophezieren zu einem Chiram. Den Namen Chiram kennen wir bereits, aber aus einer ganz anderen Epoche. Will jemand vielleicht vorschlagen, von wo wir den Namen Chiram kennen?
Hiram
in Übersetzung.
Hiram. Es kommt mir bekannt vor,
weil naja.
Ich bin immer so gestresst. Bei Ezekiel hast du gesagt, das war die zerstört vom zweiten, erste Tempel.
Erste. Vor, sagen wir, circa 2500 Jahren.
Und dann ist nach Babylon gegangen. In Exil gegangen.
Er war im Exil. Also.
Nicht von Abraham, ne?
Nein, nicht von Abraham. Chiram ist uns bekannt als eine Periode Jahrhunderte früher. als der König Shlomo, Solomon, den ersten Tempel gebaut hat, ja?
Ist es, war nicht derjenige, der auch ein König, ja, der dann mit dem Holz da,
ja, genau,
Holz hat für den Tempel
gelegt? Shlomo hatte einen Verbündeten. Der König im heutigen Libanon von Tyre, Hiram Melech Zor. Und dieser Hiram hat Shlomo geholfen, unterstützt bei der Bau des Tempels. Und hier sind wir mehr als 400 Jahre später. Und der Jechezkel, Ezekiel soll prophezieren in Bezug auf Hiram. Also, das ist auch Hiram Melech Zor, Zor, Zidon, Tyr und Sidon, also alles in der, an der, die Phöniker, an der Küste Libanons. Und wahrscheinlich ist das sehr ähnlich wie in England gab es immer wieder einen Edward und einen George und einen Charles und in Frankreich immer wieder einen Louis und so weiter, ja. Die Namen kommen zurück. Und er hat auch Hiram geheißen. Vielleicht ein und so weiter, Urenkel von dem ursprünglichen Hiram. Der erste aber hat geholfen bei der Aufbau des Tempels. Der zweite, der hier ist, der hat nicht so eine inspirierende Rolle gespielt. Und deshalb heißt es im 18. Vers des 28. Kapitels, Merov Avonecha, wegen deiner zahlreichen Sünden, ja, und sofort hast du entweiht dein Heiligtum, va'otzi esh mitochecha, hi achalatecha. Ich habe aus dir ein Feuer hervorgebracht, sie hat dich verzehrt. Va'etencha le'efer ala aretz, ich habe dich zur Asche auf dem Boden, auf der Erde, auf dem Land hingelegt, le'einei kol ro'echa, vor den Augen allen, die dich sehen. Das heißt, Hiram der Zweite, nicht der Erste, Hiram der Zweite, der eben nicht so ein Gerechter war, sondern eher ein böser Typ, der hat Zerstörung erlebt. Aber von wo kam die Zerstörung? Ich mit Tochecha. Feuer von dir. Was will der Midrash damit sagen?
Innerlich Problem. Feuer von ihm. Er war verrückt, oder?
Nein. Was, wir haben eine sehr interessante Realität mit der Geschichte von Moshe. Wer hat unseren Vorfahren so unterdrückt? Wer war der Anführer der Unterdrücker?
Kanaaniter.
Ägypter. Ja, also wer war der Anführer?
Ägypten.
Der Pharao, stimmt.
Aber,
ja, der Pharao war der Anführer.
Du bist von Abraham, war Ägypter direkt? Nein.
Ich spreche jetzt von der Situation in jener Zeit, zur Zeit von Moshe.
Okay.
Der Anführer des Bösen ist der Pharao. Und wo wächst der Retter Israels, der auch den Untergang Ägyptens bringt, auf?
Beim Pharao.
Aus dir bringe ich ein Feuer fort. Du bringst deine eigene Zerstörung.
Du bringst. Und das bist du. Wer ist diese
du? Aus dich. Aus dir wirst du dich zerstören.
Aber wer ist
das finden
dir?
Wir.
Na? Wer ist der dir? Moses.
Der Pharao.
Der Pharao.
Und der Hiram in Parallel. Also, der Pharao, der umarmt Moshe und Moshe kommt und nimmt ihm die Krone ab. Das heißt, in seine eigenen Armen, in seinem Haus lässt er aufwachsen, der ihn...
Zerstörung.
Ja, genau.
Schrecklich. Von einem Kind.
Wieso schrecklich?
Das kann man nicht gut sehen.
Nein. Ein Pharao Kinder, hätte ein frühzeitig...
Ist ein Zerstört.
Nein, nicht
Zerstörer.
Nein, er bringt die Strafe. Der Pharao hätte so frühzeitig das verstehen können und hätte er sein Benehmen ändern können. Moshe wurde ja 80 vor dem Exodus. Das heißt, er hatte fast 80 Jahre gehabt, sich vorzubereiten. Das Land hatte viele Wendungen kennen können, hat nicht gemacht. Gut.
War das dasselbe Pharao, als bei dem dessen Haus Moschee aufgewachsen ist?
Also, im Midrash kommen wir eigentlich zu dieser Geschichte.
Geschichte ja.
Ich will jetzt nicht den ganzen, alles was später im Midrash steht, hier erwähnen. Geschweige es, dass ich mich nicht an alles erinnern kann. Ich habe noch nicht einmal Vorträge alle schon vorbereitet, nur teilweise. Also ich bitte um Verzeihung, dass ich hier jetzt nur das Witzige bringe. Und es kann natürlich sein, dass ich irgendwo ein Stück im Midrash nicht in Erinnerung habe oder noch nicht kenne, der auch davon spricht. Aber eines Tages war ich im Supermarkt, vor ein paar Jahren, habe ich so im Ausverkauf, also beim Checkout gibt es immer wieder gewisse Dinge, die man sehr billig kaufen kann. Und dazwischen sehe ich, es gibt einen Haufen DVDs. Und dazwischen gibt es einen DVD, die Geschichte Moschee in Ägypten. Da dachte ich, oh toll, für die Kinder, warum nicht, sehen wir mal, was es bringt. Und habe ich das gekauft. Und da wird die Geschichte eben so dargestellt. Moschee wächst auf mit einem Adoptivstiefbruder. Und die wachsen auf zusammen, spielen zusammen und schließlich werden sie aber die Erzfeinde voneinander. Ich kenne das aus unseren Quellen nicht. Das ist eine schöne Darstellung, aber sie ist auch vernünftig. Ich sage nicht, dass sie falsch ist. Im Midrash gibt es einen Zugang, wo man versucht, eine gewisse Kontinuität zu bilden. Die gleiche Person lange zu sehen. Das heißt nicht aber, dass der Midrash das sehr wortlich meint. In der Darstellung im Midrash sieht es so aus auf dem ersten Blick, als ob der gleiche Pharao die ganze 210 Jahre in Ägypten regiert. Aber ich glaube nicht, dass der Midrash das sofort nicht meint. Und es gibt keinen Grund, um zu denken, dass es immer der gleiche ist. Es kann mehreren Pharaos gegeben haben in jener Zeit. Es ist einfach kein großes Thema, es wird nicht darüber berichtet. Die einzige Sache, die schon aber im Midrash angesprochen wird, ist in der Torah heißt es an einer gewissen Stelle, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef, und es tauchte ein neuer König auf, der den Josef nicht kannte. Da gibt es eine Meinungsverschiedenheit, ob es einen richtigen neuen Pharao gab, weil der letzte verstorben ist. Oder ob das der gleiche ist, der einfach sein Benehmen drastisch geändert hat. So auch gibt es noch eine andere Stelle, wo es heißt, der Pharao ist in jener Zeit verstorben, weil Anachu Bnei Israel min Ha'avodah, und die Kinder Israel seufzten unter der schwierigen Arbeit. Das heißt eigentlich, wenn wir den Text der Torah trocken betrachten, dann haben wir eine Beschreibung von drei verschiedenen Pharaos, ja? Nicht mehr, nicht weniger. Und in beiden Wechselfällen, also beim neuen König als auch beim König, der verstorben ist, gibt es immer eine Interpretation, dass das der gleiche war, der noch lebte. Aber es hat sich etwas Wesentliches in seinem Leben geändert. Im ersten Fall hat er seine Politik geändert und im zweiten Fall wurde er erkrankt an Zoraat, an diesem Aussatz der Haut, und deshalb war er mit einem Toten zu vergleichen. Das sind die Wendungspunkte. Es gibt hier zwei Wendungspunkte. Das heißt nicht, dass außerhalb diesen Wendungspunkte es nicht vielen Pharaos geben konnte. Das heißt, es ist nicht, weil es zwei Wendungspunkte gibt, dass es unbedingt drei Pharaos gab oder dass es unbedingt nur drei Pharaos gab. Es können 10 gewesen sein, aber die Wendungspunkte sind 2. Und es könnte 1 gewesen sein, aber die Wendungspunkte sind 2.
Konnte es eigentlich 1 sein im Sinne, wenn Hashem schon damals das Leben von Menschen gekürzt hat, dann konnte er nicht so viel.
Wenn wir diese Art Texte betrachten, müssen wir für einen Moment diese Überlegungen beiseite stellen. Es stimmt, wenn wir betrachten, wie lange Menschen im allgemeinen Leben, dann ist es unwahrscheinlich, dass ein Pharao 210 Jahre plus lebt.
Er durfte nicht.
Wir haben schon Probleme, ja. Was?
Nee, also da stand schon in...
Dass der Mensch nicht mehr als 120 Jahre leben soll.
Ja, genau.
Nee, okay, jetzt sind wir auf eine Tangente. Ich werde sehr kurz sagen, das ist nicht, was dort steht. Das wird sehr oft verstanden auf diese Art. Es heißt nur, Gott wird der Menschheit 120 Jahre geben, bis er sich entscheidet, was damit zu tun. Das heißt, 120 Jahre vor der Sintflut hatte Gott bereits offiziell festgestellt, dass die Menschheit böse geworden ist. Und noch 120 Jahre wird der Menschheit geschenkt, um vielleicht umzukehren. Und das zeigt uns auch, wenn Gott in der Geschichte eingreift, dass das nicht unbedingt unmittelbar ist, sondern Gott lässt sich manchmal solchen Zeiten wie ein Jahrhundert oder mehr. Aber ich will jetzt von der Midrashir sprechen, ich will nicht zu weit wandern. Und hier sehen wir einfach, Sie haben gefragt, gab es einen oder mehreren Pharaos? Man kann es so oder so lesen.
Aber geschichtlich von Ägypter selber, das kann man nachvollziehen.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Unsere Kenntnisse der Ägyptologie sind unvollständig. Ich habe nicht die Kenntnisse, die ganz letzte wissenschaftliche Kenntnisse habe ich nicht, weil Ägyptologie nicht mein Fach ist. Aber ich habe schon einiges da studiert. Und ich muss sagen, dass mindestens vor ein paar Jahren noch die Tatsache galt, dass unsere Kenntnisse der Ägyptologie großenteils abhängig sind von einem Typ namens Manetho, der vor, ich weiß, 2300, 2400 Jahren lebte, der also lange nach den Pharaos lebte. Es gab noch Pharaos in seiner Zeit, aber es waren nicht mehr die Alten von jetzt. Und er hat Genealogien der Pharaos zusammengestellt. Seine Quellen sind uns unklar und sein Buch haben wir auch nicht. Wir kennen es ausschließlich aus Zitate von anderen Werken, die ihn zitieren. Das heißt, wir haben eine unwissenschaftliche Darstellung der Dynastien der Pharaos. Und diese unwissenschaftliche Darstellung haben wir nicht einmal, sondern kennen wir nur aus Zitaten. Und jetzt müssen wir daraus eine genaue Ägyptologie rekonstruieren. Das ist enorm schwierig.
Ja, es ist nur da ein Punkt, weil ich kriege Mitteilung von der Geschichte von Moses, eine ganz andere Version, mit vielen Beweisen oder amerikanische Forscher. Mit
ja, ich kenne das auch.
Alles nur, und ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Okay. Ich stelle mich doof und blöd und ich kann, und jeder, was sie liest, ein bisschen denkt, dass er alles weiß.
Ja. Ich lese das
meine
auch.
Quelle ist hier und ich kriege, will ich was kriegen.
Das Problem ist noch komplizierter, denn es gibt verschiedene Meinungen, in welchem Jahrhundert Moshe gelebt hat.
Ja.
Es gibt eine gewisse Bandbreite. Sagen wir, um es mal zu vereinfachen, sagen wir eine Bandbreite von circa 200-300 Jahren, wo die Geschichte mit dem Exodus stattgefunden hat. Und das ist ein Thema für sich, jüdische Chronologie, das ist nicht so einfach. Dafür müssen wir zahlreiche Quellen vor den Augen halten. Darum ist das ein bisschen anstrengend. Aber mit so einer Bandbreite steht die Geschichte für verschiedene Interpretationen offen. Und daher besteht viel Spekulation mit ein bisschen Hinweisen hier und her und wenig Sicherheit. Also in Englisch gibt es den Ausdruck handle with care, mit Vorsicht behandeln. Das heißt nicht, dass es falsch ist, es kann sein, dass es richtig ist. Wir wissen es nicht, 100%. Es sind alles interessante Theorien, aber schauen wir doch, was der Midrash hier aus unserem Text
Aber ich wollte diszipliniert, ich zeige es dir.
Ja.
Es gibt Quelle und du kannst mir sagen, ob du das weißt oder nicht.
Okay.
Und das ist lernen.
Jedenfalls, jetzt wollen wir diese Gedanke, dass Moshe im Hause Pharaos, das heißt der den Pharao bestrafen wird, der wächst ausgerechnet in seinem Haushalt auf, wollen wir diese Gedanke weiter entwickeln. Vechein bat Paro, und so auch die Tochter des Pharaos, megadelet sie. Erzieht Mishatid Liparamiavia, der ihr Vater bestrafen wird. Er wird Vergeltung verlangen. Und dieses Phänomen ist kein einzigartiges Phänomen in der Geschichte. Nicht nur bei Moshe und Pharao und bei Hiram und seinen Zerstörer haben wir das, also sein Bestrafer, sondern Ve'af Melech HaMashiach, auch wenn der Mashiach kommen wird, She'atid Liparamiedom, der wird die Vergeltung verlangen, er wird bestrafen Edom, ja, auch er, Yoshev im Mahem Bamdina, Er lebt auch zwischen ihnen in Edom. Das ist so, naja, da muss man lernen zu interpretieren.
Ja.
Hier bin ich ein ganz klein bisschen unsicher, aber ich werde mich auch doch reinlassen in dieser Sache. Edom ist ein Volk. Dieses Volk stammt von Esav ab. Aber Edom ist nicht nur ein Volk. Edom ist auch ein Symbol. Zur Zeit des ersten Tempels war deutlich, wer Edom war. Es war ein Volk im südlichen Israel, südlichen Jordanien, im Negev. An beiden Seiten der heutigen Grenze. Aber mit der Zeit wurde Edom ein Symbol für Rom. Da gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel der König Israels, der am nahesten mit Rom verbunden war, war der Herod und seine Dynastie. Und Herod war ursprünglich kein Jude. Er ist dann zum Judentum irgendwie übergetreten. Ob das halachisch gültig war oder nicht, darüber können wir lange argumentieren. Und was sein Status war, also im Talmud wird darüber gesprochen, aber er war ursprünglich ein Idumäer. Idumäer, das ist das Volk, das zur Zeit des Römischen Reichs, zur Zeit des Zweiten Tempels dort gelebt hat, in jener Region. Es ist anzunehmen, das sind die gleichen Leute als Edom. Aber für uns ist bedeutend, dass damit Edom ein Symbol für Rom wird und mit der Zeit nicht nur für Rom, sondern für die westliche Kultur und sogar für das Christentum. Und wenn der Midrasch geschrieben wird, ist Edom bereits Jahrhunderte bekannt als Symbol für Rom, Europa, Christentum. Und deshalb bin ich nicht überzeugt, wenn der Midrasch sagt, dass der Maschiach in Edom unter den Edomiter lebt, dass der Midrasch damit sagen will, dass der Maschiach im südlichen Jordanien, im südlichen Israel in einer Siedlung zwischen Beduinen lebt, sondern viel eher, dass er eben aufwächst in dieser Kultur, im grob genommen, heute würden wir sagen, im Westen. Ja? Und die Hauptsache ist aber, dass es ein Produkt von dem, das uns so vieles antut, ist, der kommt und rettet uns. Und damit weist er diese Kultur, die uns Böses angetan hat, zurecht. Gut? Da gibt es eine deutliche Analogie im Midrasch. Moshe, das Feuer, das von Hiram kommt, und Mashiach. Von wo entnimmt der Midrasch das? Sheneemar, denn es heißt in der Prophezeiung vom Prophet Jesaja, Sham Yir'e Egel, dort wird das Kalb, wie heißt das in Deutsch, das Grasessen? Weiden. Ja, Sham Yirbatz. Und dort wird er sich niederlegen. Also das ist dazu sagen, wo es ernährt wird, dort wird er sich etablieren. Ja? Und deshalb so auch die Vergeltung bringen gegen den Unterdrücker. Jedenfalls kehren wir jetzt zurück zu Moshe. Der Moshe sitzt auf dem Schoß von Pharao und er nimmt seine Krone weg. Nachdem das Pharao liebt seinen Enkel, seinen Stiefengel, er tut ihn umarmen und küsst ihn und plötzlich nimmt er die Krone weg. Dort saßen die Zauberer Ägyptens. Am Ruh haben sie dann gesagt, unser lieber Herrscher, Mitzjarin anu, wir fürchten Mise von diesem, Shenotel Kitracha, dass er deine Krone nehmen wird, Venot Noal Rosho, und wird es auf dem eigenen Haupt tun. Wir fürchten hier, dass dieses Kind nicht der sein wird, she'anu omrim, dass wir in Bezug auf ihm vorhersagen, she'atid litol malchut mimcha, der von dir die Herrschaft wegnehmen wird. Sie sahen das, der Pharao hat nicht begriffen. Die Zauberer haben ein bisschen begriffen, nicht ganz. Die Kunst bestand, also richtig begreifen würde heißen, das Benehmen zu ändern, aber mindestens haben sie gesehen, das sei ein Zeichen. Mehem umrim, solchen sagten, lesarfo, lehorgo, Entschuldigung, man soll ihn töten. Mehem umrim, anderen sagen, lesarfo, man soll ihn verbrennen. Das heißt, die einen wollten ihn hinrichten mit dem Schwert, die anderen wollten ihn hinrichten auf dem Brandstapel. Vaya Yitro Yoshev Benem, unter den Ratgebern des Königs, unter den Ratgebern des Pharaos, gab es Yitro. Jetzt wird es recht interessant. Also wir haben den Yitro, den zukünftigen Schwiegervater von Moshe. Yoshev Benem, er sitzt zwischen den Leuten, wo Omer Lahem und sagt ihnen, was redet ihr? Hanara se, dieses Kind, ein Bodat, er hat noch keine Vernunft, da versteht noch nichts. Ella, wollt ihr wissen, ob er das mit Absicht macht? Er will die Krone vom Pharao wegnehmen? Bachanuoto, tut ihn prüfen. Vaviu lefanav bikara, bringt vor ihm großen Teller, in Schüssel, ja. Stimmt, Schüssel. Zahav, Gold, vegachelet und eine brennende Kohle. Eine bekannte Geschichte. Im Yoshit Yadolaza wird er seine Hand ausstrecken, um Gold zu nehmen. Yeshbudat, dann sieht man, dass er Vernunft hat. Virgoto, sollt ihr ihn töten? Hinrichten. Wie im Yoshit Yadolagachelet, wenn er aber die Kohle nimmt, ein Bodat, dann sieht ihr deutlich, dass er keine Vernunft hat. Wenn Allah Mishpat Mavet, und es gibt keinen Grund, um ihn hinzurichten. Miyade viule fanav, hat man unmittelbar das vor ihm gebracht. Veshalach yado likachazav. Moshe war klug, er wollte das Gold nehmen. Uva Gabriel, und kam der Engel Gabriel, vedachait yado, hat seine Hand gestoßen. Vetafas et agachelet, hat er dann die Kohle, brennende Kohle in der Hand genommen. Und wenn das noch nicht genug war, hat der Gabriel noch die Hand Moshe noch weiter gestoßen. Er hat dann die Kohle, seinen Mund mit der Kohle im Mund getan. Wenn ich walle schon, hat seine Zunge verbrannt. Umimenu naasa kvatuch, war das schon. Davon wurde er, also nicht stottern, sondern schwer sprechend. Ja. Aha. Okay, jetzt haben wir eine Geschichte mit vielen Schichten, die... Gut, eine Möglichkeit ist zu sagen, das ist die Geschichte genau wie sie war und der Midrash kann nur Geschichte erzählen. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ich möchte die Geschichte inhaltlich, philosophisch verstehen. Was erzählt sie uns über Moshe? Erstens haben wir eine Weiterführung der alten Gedanke. Moshe war frühreif. Wenn er die Krone von Pharao nimmt, dann weiß er ganz genau, was er macht. Denn er möchte nehmen Gold. Zweitens haben wir eine Frage. Wenn Moshe so klug und schön und gut und aber was weiß ich war, wie kommt es, dass er gestottert hat? Du hast die Frage gestellt früher.
Ja.
Und die Antwort ist, der Midrash gibt eine Antwort. Das kam von der zweiten Rettung Moshes. Die erste Rettung war, als seine Mutter ihn im Nil in einem Korb beim Ufer des Nils hinterlassen hat und die Tochter des Pharaos hat ihn gefunden. Und die zweite Rettung ist diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Er hat gestottert, nicht weil er irgendwie ein körperliches Gebrech, heißt das glaube ich in Deutsch, hatte, sondern er hat es bekommen, weil mit seiner Rettung. Es war ein Berufsunfall, kann man das nennen.
Aber wenn der die Kohle genommen hätte, in den Mund getan, das hätte er ein Problem gehabt. Nicht nur stottert, das kommt vom Gehirn. Das hat nicht.
Nein, es war nicht er. Der Engel hat ihn gezwungen in dieser Geschichte.
Ja, aber
dann Gabriel kam,
zwungen Mose der Kohle zu nehmen und im Mund zu teilen.
Ja.
Aber er hat es getan, er hat sich gebrennt.
Ja. Ja.
Das hat mit Stottert nichts zu tun.
Doch, nachher nicht gestottert. Das ist eine übliche Übersetzung, aber geschrieben ist nicht, er hat gestottert, sondern quad peuch wad lashon. Schwer, ein schwerer Mund und schwere Zunge. Das heißt, es fiel ihm schwer zu sprechen. Es gibt verschiedene Interpretationen unter den Kommentaren von dieser quad peuch wad lashon. Hier haben wir eine Darstellung. Ja, es war eine Verwundung, die Zeichen hinterlassen hat. Jetzt haben wir noch etwas anderes. Wir haben den Nitro, der hier im Bild kommt. Warum brauchen wir den Nitro überhaupt?
Der Nitro ist der, dass die Idee gibt, die erste Geburt zum Tod, oder? Das war von Nitro.
Nitro war der zukünftige Schwiegervater Moschees. Er ist der, der den Mosche eigentlich gerettet hat. Und er ist der, der später auch eine Rolle gespielt hat bei der Aufbau der Administration von Moschees. Nachdem
aber er hat was Böses für die Juden auch gemacht. Habe ich gelesen. Nitro gibt es vier Namen in der Tora, ich glaube, das stimmt.
Sieben. Ja.
Die Idee, dass jeder erste Geborene von Juden, dass die Moschee getötet wird, war die Idee von Nitro, oder?
Das ist im Kapitel eigentlich früher. Ja. Das ist, gehört eigentlich nicht. Wir sind hier nicht jetzt bei der Gestalt von Nitro.
Ich darf nicht sagen, erzählt. Aber ich dachte auch, und dann, wenn die Mosche nicht gestorben ist.
Also. Eine Sekunde. Also ich sehe es gerade jetzt nicht, aber lassen wir das jetzt aus.
Ja.
Ich will nicht, ich kenne nicht den ganzen Midrash auswendig, also okay. Gut, machen wir jetzt weiter. Ich will jetzt, wir sind fast beim Ende des Shiurs, also ich will noch das Material bis zu Ende lesen.
Wolltest du bei Nitro sagen jetzt?
Nein, ich sage nur, der Nitro, plötzlich kommt er rein in der Geschichte. Warum kommt der Nitro in der Geschichte rein? Wer hat ihn gerufen, dass er plötzlich hier auftaucht in der Geschichte?
Er war auch einer von diesen Zauberern sozusagen. Also
von wo entnehmen wir das?
Von späteren Geschichten, glaube ich.
In der Tora steht nichts dazu.
Vielleicht von Midrash
auch. In der Tora steht nichts dazu. Und wir werden noch einiges weiteres lernen müssen, wenn wir en passant auch die Persönlichkeit von Nitro interpretieren werden.
Ja.
Aber ich möchte hier nur ein Prinzip erwähnen. Es gibt eine bestimmte midrashische Technik, die besteht daraus, ökonomisch umzugehen, sparsam umzugehen mit Persönlichkeiten. Das heißt, sie wollen die gleichen Personen immer wieder zurücktreffen.
Mhm.
Und damit kann der Midrash auch erklären, der Nitro schlussendlich hat doch ein großes Verdienste gehabt. Er wurde der Schwiegervater von Moshe, hat jüdische Enkel. Und der Nitro hat beigetragen zum Aufbau des Volkes, indem er Moshe geholfen hat, seine Administration aufzubauen. Also, aber Nitro muss doch besonders sein. Hier ist zwar nicht ganz, ganz super, aber ist nicht schlecht. Er hat schließlich die Gelegenheit geschaffen, dass Moshe gerettet wird. Und da haben wir eine Erklärung, um zu sagen, auch Nitro hatte etwas Gutes in sich, schon längst etwas Gutes in sich. Gut?
Gut. Ja, aber er hätte Moschees nicht in dem Moment mit der Kohle und mit der Geschichte.
Hätte Moschee was?
Gehettet, nicht in diesem Moment von diesem Midrash.
Na, er hat diese Prüfung.
Doch, er hat gesagt, prüft ihn.
Ah, und das wir war sehen, die Idee, diese Prüfung.
Ja, ja genau. Okay. Vatigrash mo Moschee, dann heißt es auch noch in dem Vers, als die Tochter des Pharaos den Moschee bekam von seiner Mutter Amme, dann nannte sie ihn Moshe. Mikan sagt jetzt der Midrash etwas ganz, ganz Besonderes, ein ganz anderes Thema, das nicht direkt verbunden ist mit was wir bisher hatten. Mikan atalamed, von hier lernst du Secharan shel Gomle Hasadim, den Verdienste, den Lohn von den Wohltätern. Denn af al pi sharbe shemot ayu lo Moshe. Es gibt eine andere Quelle, die spricht von den Namen von Moshe, einem Vergleich zwischen der Torah einerseits und der genealogischen Listen. Im Buch Chroniker, Divrei Yamim, das ein Teil des Tanach ist, ergibt sich Möglichkeiten, dass es andere Personen gibt, die so sehr auf, die das Kind der Tochter des Pharaos sind. Und die werden deshalb miteinander verbunden, um zu sagen, Moshe hatte viele Namen. Das ist auch vernünftig, dass wenn die Tochter des Pharaos ihn Moshe nannte, als sie ihn mit 2 Jahren bekam, wahrscheinlich hatte Moshe bereits seinen Namen gehabt. Er ist doch nicht 2 Jahren einfach Baby gewesen, sondern er hat einen Namen bekommen. Und deshalb sagt der Midrash hier, er hatte auch anderen Namen. Und die werden aufgelistet in der Analyse im Vergleich zwischen dem Text von Chroniker und dem Text der Torah. Aber nach welchem Namen kennen wir ihn?
Moshe.
Moshe. Wer hat ihn Moshe genannt?
Die Tochter.
Die Tochter von Pharao. Hat seine Mutter ihn so genannt?
Nein.
Ja. Nein.
Nein. Wie?
Also von dem Vergleich kennen wir verschiedene Namen. Tuvio, Avigdor, Avisochor, Avisonor. Es gibt eine ganze Reihe von Namen. Aber hier bemerken wir, aber wir nennen ihn beim Namen, den er von seiner Stiefmutter bekommen hat. Sie war mit ihm ein Gomelet Chassadim. Sie hat ein Wohltat mit ihm gemacht. Sie hat ihn gerettet. Sie hat ihn aufgenommen. Mikana Talamet, Charanchel Gomelet Chassadim. Hier lernst du den Verdienste der Wohltäter. Af al pi sharbe shemot ayu lo Moshe. Obwohl Moshe Rabbeinu viele Namen hatten, lo nikba lo shem b'chol haTorah, wurde in der Torah ausgerechnet keinen anderen Namen erwähnt, ela kmo shekaratu bitya bat Paro, wie die Bitya, Tochter des Pharaos, ihn genannt hat. Von wo wissen wir, dass sie Bitya heißt?
Sie Bitya heißt.
Aus dem gleichen Vergleich. Im Buch Chroniker sprechen wir von einer Bitya bat Paro. Gut, darum sagen wir. Die Bitya, die Tochter des Pharaos. In der Torah haben wir keinen Namen von dieser Bitya. Ja. Wir wissen nicht, dass sie Bitya heißt.
Ja.
Es kann sogar sein, muss ich sagen, dass die, das ist auch eine mögliche Interpretation, dass die Bitya in Chroniker eine andere Bitya ist. Also eine andere Frau, die auch eine Tochter eines Pharaos war. Aber nicht so sagt dieser Midrash und sagen bestimmte andere Midrashim, sondern man sagt, es ist die gleiche Person. Dort lernen wir, wie sie geheißen hat. Und wie die Bitya den Moshe genannt hat, das ist der Name, den wir in der ganzen Torah erwähnen. Va'af HaKadosh Baruch Hu, so auch der Heilige Priester er, Lokra Au B'Shem Acher, hat ihn nicht bei einem anderen Namen genannt, sondern hat ihn Moshe genannt. Immer wenn Gott mit Moshe sprach, sagt er, Moshe, tu so und so, mache, sage so und so und so weiter. Damit glaube ich, es gibt doch einen roten Faden, der dieses letzte Stück mit den früheren Stücken verbindet. Denn der Pharao, der ist ja ein böser Typ. Und er zieht, bei ihm im Haushalt wird der zukünftige Erlöser Israels und Bestrafer Ägyptens groß. Dann hätten wir in dem Vergleich, weil das heißt, die Tochter des Pharaos hat ihn geküsst und umarmt und geliebt und erzogen. Und der Pharao hat ihn geküsst und umarmt. Hätten wir denken können, vielleicht war die Tochter des Pharaos genauso eine böse Frau als ihr Vater. Nur, sie hat sich ein Kind gewünscht, hat ein Kind gefunden, hat sie gesagt, oh, ich klaue ihn, ich nehme ihn mit. Aber eigentlich war sie vielleicht eine schlechte Frau. Sagt der Midrash, nein. Die Bitya ist ein Gomelet Chassadim. Sie ist eine Retterin, sie ist eine Wohltäterin. Und sie hat den Moshe genannt und nach diesem Namen wird er von allen genannt. Ja, so haben wir den roten Faden, der hier alles verbindet. Habt ihr Fragen zu, was wir bisher gelernt haben? Bemerkungen?
Ja.
Bitte?
Ich habe gedacht, das Problem mit Moshe, mit Sprechen, ja. Das wird ein Zustand von einer gewissen Demütigung, Schwierigkeit für die Position, wo er gelebt hat, mit so viel. Und das ist sehr wichtig, diese Bescheidenheit und die Stimme von Gott zu hören.
Okay. Das ist sehr interessant. Und es gibt tatsächlich verschiedene Interpretationen, von was es heißt, dass Moshe Kvad Peuch Kvad Lashon war. Nach einer Interpretation, sehr einfach, um mal unser Feld hier breiter zu machen. Nach einer Interpretation hatte Moshe kein physisches Gebrech, sondern er war einfach nicht gewohnt, die Sprache der Diplomatie der Königin zu verwenden, die Sprache Ägyptens zu verwenden. Weil bald werden, also nächste Woche, die Woche nachher, werden wir sehen, wie Moshe geflüchtet ist aus Ägypten. Er war relativ jung, als er aus Ägypten geflüchtet ist. Und er war Jahrzehnten weit weg in einem Exil. Und das heißt, dass er aufgehört hat, Ägyptisch zu sprechen. Das ist wie jemand, der ist in Deutschland aufgewachsen, mit 10 oder 20 ging er dann nach Amerika, hat mit keinem Deutsch gesprochen, plötzlich mit 70, 80 kommt er zurück. Wie fließend ist sein Deutsch? Und das ist das Gleiche wie Moshe. Er war im Palast des Pharaos aufgewachsen, sprach Ägyptisch fließend, aber nachher hat er Ägypten verlassen. Er konnte nicht mehr gut Ägyptisch sprechen und fürchtete, er würde das Volk nicht gut vertreten können. Sagen Gott, doch, du musst gar nicht Ägyptisch sprechen, du musst Hebräisch sprechen. Das ist also noch eine Interpretation. Also es gibt verschiedene Interpretationen, was es heißt, dass Moshe Kvatpe Uchvad Lashon war.
Und ich habe auch gehört, zum Beispiel mit Bitya, dass sie dann zu Judentum übertreten.
Ja, also es gibt wiederum viele Midrashim. Mhm. Ich versuche mich zu begrenzen auf den Midrashim, genau, die wir hier erwähnen, damit wir auch, ich will nicht den Midrash hier lesen nur als Geschichte, als die Geschichte, sondern ich will versuchen zu verstehen, was der Midrash uns kommuniziert als inneren Werten. Das heißt nicht, dass es nicht die Geschichte ist, aber das heißt auch nicht, dass es doch die Geschichte ist. Ich lasse die Frage, also unsere Weisen haben sich viel weniger Sorgen gemacht über diese Frage, wie war es eigentlich? Wir stellen darum die Frage, wie war es? Unsere Weisen waren es gewohnt, mit Metapher zu sprechen, mit Geschichten zu sprechen, um gewisse Gedanken zu kommunizieren. Und daher ist nicht immer deutlich, ob etwas richtig die Geschichte ist oder nicht. Und es ist öfters nicht einmal wichtig zu wissen. Weil wichtiger ist, was unsere Weisen damit lehren wollten. Und ich glaube bestimmt, dass sie, auch wenn es die Geschichte ist, wollten sie nicht einfach die Geschichte lehren, sondern wollten etwas vermitteln. Und vielleicht kann es sogar ab und zu sein, dass es gar nicht die Geschichte ist, sondern eine Metapher.
Ja. Eine Allegorie. Das heißt, dass die alle sich schon vorgesehen, es ist nicht zufällig, Moshe kam in diese Situation mit der Aufgabe, was er gemacht hat.
Das ist sehr deutlich. Es gibt eine Erklärung von Maharal aus Prag. Er bemerkt, dass im Text der Torah anfänglich in der frühen Geschichte von Moshe keine Namen vorkommen. Wir wissen an jenem Zeitpunkt nicht, wie der Vater oder die Mutter oder die Schwester von Moshe geheißen haben. Wir wissen nicht, wie der Pharao geheißen hat, wie seine Tochter geheißen hat. Die einzige Person, die irgendwann beim Namen genannt wird, ist Moshe, als er seinen Namen Moshe bekommt. Und fragt der Maharal, warum sind die Älteren von Moshe nicht identifiziert? Warum wissen wir nicht, wer sie sind? Um zu sagen, zu betonen, es sind nicht die Älteren, die den Moshe gemacht haben, zu was er ist. Moshe ist eine Sondererscheinung. Er entsteht, weil das Volk ihn braucht. Ja? Wenn wir ihn nicht hatten, hätten wir ihn erfinden müssen quasi. Ja? Er wächst ausgerechnet unter den Ägyptern auf, wie auch hier im Midrash betont wurde. Er wächst unter den Ägyptern auf. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen jüdischen Einfluss auf ihn. Er ist da, weil er da sein muss, weil Gott ihn braucht. Gott will, dass es einen Moshe geben soll. Er erschafft den Moshe. Nicht im letzten Moment, sondern er erschafft ihn, indem ein Kind geboren wird und gerettet wird und aufwächst. Aber mal zu sagen, er wächst unter den schwierigsten Umständen auf für einen jüdischen Bub, ja? Und bekommt aber er spürt aber die Hebräer, die Israeliten, das sind seine Brüder, und er akzeptiert das Unrecht, das ihnen getan wird, nicht. Und so wird er zu Moshe. Ja. Ja. Also da wird betont, dass Moshe quasi von sich selbst geworden ist.
Von sich selbst.
Ja, wir haben ja die Namen nicht von den anderen Leuten. Das heißt, Moshe erscheint von sich selbst. Warum? Ja. Weil in diesem Fall es vorgesehen ist. Es muss ein Moshe geben. Es muss ein Moshe geben. Hätte es nicht diesen Moshe gegeben, dann müsste es einen anderen Moshe geben. Gut, aber das ist nicht immer so. Hier ist es so, nicht immer.
Es gibt so einen Spruch, der sagt so ungefähr, ich kenne das auf Portugiesisch, dass Gott wählt nicht der Spezialist, der Super, er macht der Einfache, der Super. Das heißt, Gott macht die Person, bereitet die Person vor.
Das ist ein faszinierendes Thema.
Nein, das ist genau die Geschichte.
Ja, das ist genau, was Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanides sagt, wenn er erklärt, was die Aufgabe eines Nisayon, einer Prüfung ist. Aber das ist nicht, das gehört
ist nicht der Moshe, ein Ägypter und plötzlich der ist der Heilige vom Juden.
Das ist ein interessantes Thema, aber jetzt zu diesem Stück, den wir heute gelernt haben, ist es nicht
mehr
zu passt
zu ihm nichts.
Doch, aber nicht zu diesem Stück. Zur Person ja, aber nicht zum Stück. Also das können wir noch erforschen in den kommenden Wochen. Und jetzt werden wir eigentlich schließen.
Danke.
Okay. Ja, vielen Dank. Und das ist am nächsten Dienstag.
Ja.